Law on Air. Willkommen beim Podcast der Anwaltskanzlei CMS Schweiz. Mit unseren Gästen diskutieren wir Rechtsfragen, die bewegen. Bleiben Sie mit uns informiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts Law on Air bei der CMS Schweiz begrüßen. Wir wollen uns heute ein besonderes Thema annehmen. Wir haben uns entschieden, einen Podcast über Mobbing am Arbeitsplatz aufzunehmen. Es ist mir sehr wichtig, vorwegzunehmen, dass ich mir der Tatsache bewusst bin, dass das für viele Menschen ein emotionales Thema ist. Studien besagen, dass rund ein Drittel aller Arbeitnehmer angeben, dass sie schon einmal oder mehrfach in ihrem Erwerbsleben mit Mobbing in Kontakt gekommen sind oder eben Opfer von Mobbing geworden sind. Und das ist mir sehr bewusst und in dem Sinne will ich auf keinen Fall kalt und trocken hinweggehen. Ich habe mir dieses Thema dennoch gewählt, weil ich in meiner Praxis oft feststelle, dass viele Arbeitnehmer nach einem gekündigten Arbeitsverhältnis geltend machen, dass sie am Arbeitsplatz gemobbt worden wären. Arbeitgeber erwidern dann häufig, dass sie davon überhaupt keine Kenntnis hatten. Und Gerichte tun sich erfahrungsgemäß einfach sehr schwer damit, weil man war nicht dabei, man kann es nur schwer bewerten. Und es ist eigentlich auch sehr schwer zu beweisen. Also gerade wenn man jemand geltend macht, er werde gemobbt, indem er immer ignoriert wird, wie will man ignorieren an sich wirklich beweisen? In dem Sinne glaube ich auch, dass die Justiz nicht der richtige Ort dafür ist. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, uns hier mal diesem Thema zu widmen, einen Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich außerordentlich, dass ich dafür einen ganz besonderen Gast gewinnen konnte. Astrid Geschwendner ist bei uns. Sie ist studierte Unternehmenspsychologin und heute bei WK im Weiterbildungsbereich tätig. Sie hilft unter anderem Führungskräften damit, sich im Thema Kommunikation weiterzubilden, auch Sensibilitäten für diese Themen zu gewinnen. Also deswegen ist sie garantiert die richtige Gesprächspartnerin für das Thema. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, liebe Astrid.
Danke, liebe Christina, für die Einladung zu euch ins CMS-Büro hier in Zürich.
Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich darf mich nochmal vorstellen, du hast meinen Namen gerade schon erwähnt. Treue Zuhörerinnen und Zuhörer dürften mich vielleicht schon kennen. Mein Name ist Christina Winter, ich bin im Arbeitsbereich hier bei der CMS Schweiz tätig und kenne es daher eben aus dieser arbeitsrechtlichen Perspektive das Thema. Und ich darf bereits den zweiten Podcast hier aufnehmen und ich freue mich jetzt direkt mit dem Thema zu starten. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es ein sehr emotionales Thema für viele Menschen und ich bin mir auch deswegen ist mir umso wichtiger, dass du heute als Psychologin bei uns bist. Rein rechtlich kommt es auch sehr trocken daher. Also es gibt, obwohl viele Menschen davon betroffen sind, auch überhaupt keinen Gesetzesartikel, der das definiert. Demnach ist die Rechtsprechung dafür maßgebend. Und das Bundesgericht bezeichnet Mobbing eben einfach als eine, ich zitiere, systematische, feindliche, über einen längeren Zeitraum andauerndes Verhalten, mit dem eine Person an ihrem Arbeitsplatz isoliert, ausgegrenzt oder gar von ihrem Arbeitsplatz entfernt werden soll. Also zusammengefasst nochmal, wesentlich für das Mobbing sind die Merkmale der Systematik, der Feindlichkeit und des längeren Andauerns. Also ein einmaliges Ereignis reicht offensichtlich nicht aus. Und das Verhalten hat einen bestimmten Zweck. Also man möchte isolieren, man möchte ausgrenzen oder sogar entfernen. Ganz grob gesagt bin ich überzeugt, dass die Rechtsprechung versucht, eine Form der Benchmark zu ziehen, durch alle Fälle hindurch, im Sinne von drunter ist es kein Mobbing, drüber ist es Mobbing. Aber ehrlich gesagt, läuft zu Leben so nicht. Also ich glaube, nicht jeder Mensch reagiert gleich und ich denke auch, dass nicht jeder Fall gleich zu bewerten ist. Daher interessiert mich deine Sichtweise, Astrid, was verstehst denn du unter Mobbing?
Der Begriff Mobbing wird mit zahlreichen Definitionen im Internet erläutert. Es gibt auch verschiedenste Arten von Mobbing, wie zum Beispiel das körperliche, verbale und nonverbale Mobbing und so weiter. Aus sozialpsychologischer Sicht bedeutet Mobbing als feststehender Begriff, ich zitiere hier, die systematische Ausübung von psychischer Gewalt, in diesem Fall am Arbeitsplatz. Dies kann sich in Form von Beschimpfung, Beleidigungen, Verleugnung bis hin zur Ausgrenzung, Diskriminierung oder Unterdrückung anderer aufzeigen. Also im Grunde ist Mobbing eine feindselige Kommunikation am Arbeitsplatz, bei der das Opfer dem Täter unterlegen ist. Wie erwähnt, kann dies sich in verschiedensten Formen aufzeigen. Und es kann zum Beispiel zum Ausdruck kommen in den Formen von Demütigungen, Drohungen, das Lächerlichmachen quasi, Anschreien, Schikanieren, permanente Kritik, Abwertung, Belästigung, Einschüchterung und so weiter. Es gibt ganz viele mehr. Diese konfliktbelastete Kommunikation kann sich auf unterschiedlichste Arten ausgeübt und aufgezeigt werden. Wie eben vorhin auch schon erwähnt, mit Worten in einer Art von Beschimpfung oder eben nonverbal in Form von Gesten, Handlungen, eben man schaut jemanden abwertend an. Jedenfalls ist das Ziel des Täters immer, dem Opfer zu schaden, aus welchem Grund auch immer. Ein simples Beispiel hier wäre, man hat jetzt eine Situation, der Mitarbeiter X schreit Mitarbeiter Y an. Bist du eigentlich total verblödet? Du kannst ja nicht mal eine E-Mail richtig schreiben, dass man dich überhaupt anstellt. Die emotionale Konsequenz für das Opfer ist in dem Sinn, das Opfer fühlt sich zur Schnecke gemacht in Anführungszeichen und reagiert unterlegen, resignierend. Das Gefühl von Scham, Nutzlosigkeit und oder Wut und weitere Emotionen macht sich breit. Hauptantreiber des Täters ist in diesem Fall, der Täter mobbt das Opfer, um demonstrativ Macht auszuüben. Der Hauptdriver, in diesem Sinn auch Motivator dahinter, unterliegt immer dem Ziel, zum Beispiel den Konkurrenten loszuwerden oder einen Mitarbeitenden quasi zur Kündigung zu bewegen. Oft sind es persönliche Merkmale des Opfers, sei es das Erscheinungsbild oder der soziale Status des Opfers und so weiter und so fort, die dem Täter eigentlich missfallen und entsprechend immer wieder eine Angriffsfläche bieten.
Spannend, also was mir gerade auch an diesem Beispiel sehr gefallen hat, du nimmst hier ein klassisches, eigentlich was man wahrscheinlich klassischen Arbeitsplatzkonfliktmotiv nennen würde, auf und bringst hier in diesen Kontext. Das Problem ist wahrscheinlich aus der Rechtsprechungssicht, würde man sagen, ein einmaliges solches Anschreien reicht natürlich für Mobbing nicht aus. Aber vielleicht lass uns mal anders dieses Thema nochmal beleuchten und uns mal überlegen, was macht denn Mobbing konkret mit den Menschen?
Im Grunde hat Mobbing zur Folge, dass sich das Opfer hilflos fühlt, es schottet sich ab und zweifelt an seinen Fähigkeiten. Das Selbstbewusstsein wird immer geringer und die Betroffenen ziehen sich immer mehr zurück. Auf die betriebliche Ebene gespiegelt bedeutet es nicht nur für das Opfer negative Folgen, sondern auch für das Unternehmen, denn sie spüren auch die Mobbing-Auswirkungen. Das heißt, aus diesen resultierenden Stress, dass das Opfer vermehrt durchlebt, quasi hat das Opfer dann auch immer öfter Fehlzeiten, geht nicht mehr zur Arbeit und das wirkt sich natürlich auch auf das Unternehmen aus. Die meisten Täter nennen in diesem Sinne die Andersartigkeit des Opfers oder die mangelnde Leistungsbereitschaft quasi als vordergründige Ursache, wie das obige Beispiel, das wir vorhin besprochen haben. Solche typische Mobbing-Handlungen zeigen sich meist über einen längeren Zeitraum, wie auch deren Intentionalität. Gefährlich ist vor allem, dass am Anfang, im Frühstadium, das Mobbing meist nicht erkannt wird beziehungsweise es oft nicht ernst genommen wird. Und meines Erachtens sind die Intensität und Frequenz des Mobbings quasi das Ausschlaggebende. Also das heißt, in welchem Ausmaß und in welcher Häufigkeit die psychischen Angriffe stattfinden. Und obendrein besteht die Problematik unter anderem, dass der Täter oft durch andere unterstützt wird und dadurch fühlt er sich bestärkt und intensiviert eigentlich sein Verhalten. Und in diesem Sinne, diese Auswirkungen können schwerwiegende körperliche sowie aber auch seelische, gesundheitliche Folgen mit sich tragen. Man kann Burnout, Depressionen, Suizidgedanken oder gar Vollzug davontragen. Und Mobbing-Opfer fühlen sich in diesem Sinne oft demotiviert, überfordert und fühlen sich in diesem Sinne auch weniger leistungsfähig. Und in diesem Sinne auch im sozialen Umfeld wird das Ganze veränderte Verhalten des Opfers auch gesehen und die Leute distanzieren sich ihrerseits vom Mobbing-Opfer, was natürlich dann auch nochmal die ganze Sache erschwert, da sie sich dann noch mehr ausgegrenzt fühlen in diesem Sinne. Und meist ist es auch noch so, dass die Leute aus dem privaten Umfeld, das heißt aus dem sozialen Umfeld, noch wichtiger sind für einen selbst, da man es selbst mit der eigentlichen Identität noch stärker verknüpft.
Ich bin gerade extrem dankbar über was du gesagt hast, weil ich darf gerade drei Dinge aufgreifen, die mich gerade sehr bewegen. Das erste ist, ich sage jetzt mal hier was aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Ich habe leider selber mal so einen Fall in der Jugend beobachtet, wo Mobbing zu einem Suizid geführt hat. Und das hat mich auch selber immer dazu bewegt, zu sagen, man muss sich gegen dieses Thema einsetzen. Und das zweite ist, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass du gerade gesagt hast, dass Unternehmen es in ihrem ureigenen Sinne sein sollte, Mobbing zu verhindern, weil es natürlich auch zu einer Leistungseinbuße führt. Und Deswegen ist wirklich wichtig, die potenziell schädigenden Auswirkungen für Gesundheit, Lebensqualität und Zukunft der Betroffenen. Wenn man das alles bedenkt, sind eben die potenziell schädigenden Auswirkungen für Gesundheit, Lebensqualität und die Zukunft der Betroffenen wirklich immens. Und das ist sehr wichtig, dass man das im Blick hat und dass man eben dann auch weiß, dass auch nicht alles, dass die Justiz entscheiden kann, weil es eben nicht einfach jeder das gleich viel erträgt und mit gleich viel klarkommt. Trotzdem ein guter Moment, um sich mal kurz rechtlich zu vergegenwärtigen, was da für einen Stellenwert einnimmt. Wir haben im rechtlichen Sinne einfach im Zentrum die arbeitgeberische Fürsorgepflicht, der nach der Arbeitgeber verpflichtet ist, für die Gesundheit seiner Arbeitnehmer Fürsorge zu tragen bzw. sicherzustellen, dass die Arbeit nicht gesundheitsschädigend wirkt. Das bedeutet auch, dass daraus angeknüpft Arbeitnehmer natürlich Forderungen stellen können, wenn der Arbeitgeber seine Fürsorgepflicht verletzt, wie beispielsweise, wenn es zu einer Gesundheitsschädigung kommt, psychisch oder physischer Natur, auch ein Schadenersatz oder Genugtuung allenfalls fällig werden kann. Zum anderen, um das Motiv vom Beginn auch nochmal aufzugreifen, können eben Kündigungen, die aufgrund von Fürsorgepflichtverletzungen erfolgen oder im Zusammenhang mit Fürsorgeverletzungen erfolgen, unter Umständen missbräuchlich sein. Aber, da muss ich ein großes Aber machen, weil die Rechtsprechung sagt, dass nicht grundsätzlich, nur weil Mobbing es gegeben hat, eine Kündigung missbräuchlich ist. Sondern es gibt bestimmte Umstände, wie beispielsweise, dass der Arbeitgeber selber kündigt aufgrund einer Leistungseinbuße seines Arbeitnehmers. Wie du vorhin sagtest, eben auch im Sinne des Arbeitgebers, dass man Mobbing verhindert. Und dann kündigt aufgrund dessen und die Leistungseinbuße selber ist aber aufs Mobbing zurückzuführen. Und dann wäre diese Kündigung unter Umständen missbräuchlich. Jetzt habe ich vorhin am Anfang auch erwähnt, dass eben aus Rechtsprechungssicht nicht jedes Mobbing wirklich auch Mobbing ist, sondern häufig sich um einen Arbeitsplatzkonflikt handelt und das eben nicht ausreicht. Notwendig ist dafür eben die Systematik und das feindliche Verhalten über eine gewisse Dauer. Woran ist eine systematische feindliche Umgebung oder das Verhalten erkennbar aus psychologischer Sicht?
Systematisches Mobbing hat drei wichtige Komponenten. Den Täter, das Opfer und den Mitläufer. Gemäß Rennberg und Hammelstein geht der Täter systematisch über einen längeren Zeitraum, also mindestens 6 Monate, gegen das Opfer vor. Das heißt, der Täter handelt bewusst über eine längere Zeit hinweg und mobbt das Opfer quasi und möchte dem schaden. Gemäß Lehmann gibt es hier die 4 Phasen des Mobbings. Zuerst wäre der ungelöste Konflikt, dann der beginnende Psychoterror, die Situation eskaliert und zu guter Letzt dann Ausscheiden aus dem Unternehmen. Das setzt sich so zusammen, dass der Mobbingprozess quasi in der ersten Phase durch das feindselige Verhalten des Täters gegenüber dem Opfer erkennbar ist. Der Täter könnte jetzt zum Beispiel der Chef sein, sage ich jetzt mal so als Beispiel, möchte den Mitarbeiter XY loswerden, da sich die beiden einfach nicht ausstehen können. In der zweiten Phase wird das Opfer dann so lange gedemütigt, es wird, sage ich mal, beschimpft und bis hin auch es zur ganzen Zielscheibe von Schikanen wird. Und somit rückt auch dann der ursprüngliche Konflikt zwischen diesen beiden Hauptakteuren eigentlich in den Hintergrund. Und dann in der dritten Phase zeichnet sich durch diese ganzen Stressauswirkungen auch das Opfer quasi das Ganze auch, zeichnet sich das extrem ab, dass die gemobbte Person sich auch aufgrund des ausgeübten Stresses quasi immer wieder auch dann quasi zurückzieht und wirklich dann Fehler begeht, die es zu Beginn vielleicht gar nicht gemacht hat. Das heißt, es können auch dann Abmahnungen oder Versetzungen erfolgen. Und ganz nebenbei kann sich auch der Effekt der erfüllenden, also selbsterfüllenden Prophezeiung als quasi, sage ich jetzt mal, Nebenrolle auch herauspuppen. Und das bedeutet, dass etwas quasi für die Zukunft prophezeit wird, das zunächst nicht stimmt. Jetzt in diesem Beispiel, ich werde das Jahr sowieso gekündigt. Und aufgrund dieser Vorhersage änderst du aber dein Verhalten dann nach und nach immer so, dass sich dann diese Prophezeiung erfüllt. Somit ist dann eben diese letzte Phase erreicht und der Betroffene kündigt oder wird gar gekündigt. Alles führt darauf zurück, dass es ein ungelöstes Konfliktpotenzial hat und dass Opfer dem Täter quasi systematisch unterlegen ist. Hierarchisch definiert unterliegt das Opfer subjektiv gesehen dem Täter aufgrund seiner Handlungen im Stellenwert des Unternehmens. Demnach ist die Person, in Anführungszeichen jetzt gesagt, weniger wert und hat auch weniger Bedeutung, Macht, Einfluss und so weiter. Hier ist einfach noch eine ganz wichtige Unterscheidung zu nennen. Dass jetzt ein wenig Necken, Nörgeln, sage ich jetzt mal so, quasi von Kollegen etwas ganz anderes ist als systematisches Mobbing. Rein psychologisch gesehen ist das jetzt, wenn ich ab und an jemanden oder einfach andere Personen ein wenig ärgere, das nur sporadisch, gilt das nicht so gleich als Mobbing. Aber hier muss ich auch ein großes Aber setzen, denn ich finde, dass jeder einzelne Mensch individuell aufgrund seiner speziellen eigenen Lebenslage auch entsprechend diagnostiziert werden muss.
Absolut, stimme ich dir völlig zu. Das ist eben genau die rechtliche Herausforderung, überhaupt das zu unterscheiden, weil man natürlich dann eigentlich nicht mehr wirklich unterscheiden kann, was der Einzelne empfindet, aber auch, ob es jetzt ein einzelnes Necken oder Nörgeln ist, wie du vorhin sagtest, oder eben die Systematik. Das ist, finde ich, unglaublich schwierig. Jetzt haben wir viel Retroperspektiv gesprochen, jetzt wollen wir vielleicht mal die andere Perspektive einnehmen. Dazu habe ich eine ganz konkrete Frage. Jetzt kommt ein Arbeitnehmer hypothetisch zu meinem Arbeitgeber und sagt, ich wurde gemobbt. Was sollte der Arbeitgeber aus deiner Sicht tun?
Sicher hier, der erste und beste Tipp ist es, ernst zu nehmen. Das sicher allein ist schon quasi gestützt auf die Fürsorgepflicht das Gebot der Stunde. Und präventiv kann man eben zum Beispiel Mobbing-Spezialisten beauftragen, um dies von außen neutral zu beurteilen. Oder man kann gar eine Beschwerdestelle für den seelischen Belast einrichten, eine Aufklärungskampagne und oder gar ein Infoanlass zum Thema Mobbing oder gar eine Betriebsvereinbarung gegen Mobbing abgeschlossen werden. Wichtig ist aber vor allem, dass die Führungskräfte sensibilisiert und geschult werden. In diesem Sinne, kurz gesagt, spielen Führungspersonen eine wirklich ausschlaggebende und maßgebende Rolle in der Führung, denn sie tragen die Verantwortung ihrer Mitarbeitenden und quasi den ganzen Umgang und deren Arbeitsatmosphäre gut zu umhüllen und entsprechend auch eine Arbeitsumgebung zu schaffen, welche quasi dazu beiträgt, dass sich die Mitarbeitenden auch am Arbeitsplatz wohl und sicher fühlen. Dies setzt natürlich voraus, dass die Führungspersonen mit quasi ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten so ausgestattet sind, dass sie Persönlichkeiten haben, die eine empathische, wertschätzende sowie aber auch durchsetzungsstarke Persönlichkeit hat. Und idealerweise sind sie als Vertrauensperson im Unternehmen unterstützend und wegweisend vor allem auch für jedermann da. Soft Skills sind vor allem auch wichtige Persönlichkeitsmerkmale. Hier kann zum Beispiel Einfühlungsvermögen, emotionale Intelligenz und auch Empathie zählen. Und da sollen auch die Führungskräfte vor allem jetzt in der modernen, heutigen Zeit als Coach, als Mentor für die Mitarbeitenden da sein, damit sie die Mitarbeitenden zu Wachstum und sinnhaften Arbeiten beflügeln. Und statt quasi die klassischen Führungspersonen, sage ich jetzt mal so, welche sich nur um die Aufgabenteilung und Co. kümmern.
Also ich mag diese Gedanke des Beflügelns. Ich stelle mir das in vielen Unternehmen noch eine Herausforderung für die Zukunft vor. Ja? Die von dir vorgeschlagenen Maßnahmen sind natürlich absolut richtig. Und was ich absolut entscheidend finde, ist genau den Punkt, den du gemacht hast, ist es eine Führungsaufgabe. Es gehört eben in meinen Augen nicht vor Gericht zu klären, sondern es ist die Aufgabe des Leaderships, im Grunde das im Voraus mit dem umzugehen. Ich habe trotzdem mir die Mühe gemacht, mal in der Rechtsprechung zu schauen, was die da dazu sagt oder was sie besonders als gut findet. Da gibt es ein sehr prominentes Beispiel gerade aus Zürich. Da kam ein Arbeitnehmer zu seinem Arbeitgeber, ich glaube, es war sogar der Kanton selber, und sagte, ja, ich wurde hier gemobbt. Der Arbeitgeber hat sich sehr viel Mühe gegeben, hat den Arbeitnehmer angehört, hat auch gefragt, von wem das Mobbing vorliegt, hat sich dann mit diesen Personen getroffen. Der Punkt war letztlich, dass die Person, die selber angab, gemobbt worden zu sein, in der Führungsfunktion war. Und letztlich kam ein bisschen raus, dass sie selber nicht die ganz führungsstärkste Person selber war. Dann hat daraufhin der Arbeitgeber versucht, ihm vorzuschlagen, dass man sich einvernehmlich trennt. Das fand der Arbeitnehmer natürlich überhaupt nicht gut. Und dann als Alternative, dass der Arbeitnehmer sich darum bemüht, selber seine Führungsqualitäten aufzubessern durch Weiterbildungsseminare. Letztlich kam es dazu, dass der Arbeitnehmer selber gekündigt hat und infolgedessen sich für arbeitsunfähig erklärt hat und eine Fürsorgepflichtverletzung gegen den Arbeitgeber versuchte geltend zu machen. Das Gericht sagte nein, also hier hat sich der Arbeitgeber eigentlich wirklich Mühe gegeben. Und das Interessante ist hier in diesem Fall natürlich, deswegen habe ich den auch aufgegriffen, dass es auch möglich ist, die Person, die selber sagt, gemobbt worden zu sein, dass letztlich die Person ist, die aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Also ein Konflikt kann verschiedentlich gelöst werden, zumindest nach Rechtsprechung. Nicht alle Arbeitgeber sind grundsätzlich sehr engagiert, also das ist sehr unterschiedlich, wie man damit umgeht. Manche machen eben Einzelsitzungen, erlassen Reglemente oder versuchen es anders zu lösen. Ich glaube, es ist letztlich wahrscheinlich eine Einzelfrage. Ich würde vielleicht einfach trotzdem mal gerne wissen, was deine Einschätzung zu solchen Maßnahmen da ist.
In diesem Sinne muss ich kurz ausholen und dazu vermerken, dass bevor solche Fälle überhaupt zuerst ans Gericht kommen, dass bereits sehr lange zuvor diese Fälle auch ungehört blieben. Das heißt, man schenkt ihnen einfach keine Beachtung oder viel zu wenig. Und das wäre essentiell gewesen. Summa summarum resultieren aus diesen Kettenreaktionen schwerwiegende Folgen auf die Zukunft ausgerichtet, welche diesen Fall quasi bei diesen vielen einzelnen Entscheidungen eigentlich vermieden hätten werden können, weil man das große Ganze übersehen hat in diesem Sinne. Dies ist generell ein Manko bei uns Menschen, weil wir eigentlich oft die Problematik haben, langfristige Sichtweisen, die Risiken einzuschätzen. In diesem Sinne, Risiken, die weit in die Ferne liegen, neigen wir dazu zu unterschätzen, nach dem Motto quasi, es wird nicht so schlimm sein, eher nach diesem Gedanken. Doch genau das ist das Problem. Solche Mobbingfälle werden dann oftmals in den Unternehmen nicht ernst genug genommen, sie werden runtergespielt und oder nicht stark genug gewichtet, weil es solche Einzelfälle anbelangt. Und da müssen die Menschen eigentlich wirklich sensibilisiert, rechtzeitig geschult werden und abgeholt werden. In diesem Sinn bietet WEKA als Bildungspartner Praxisseminare quasi für öffentliche, wie aber auch Inhouse-Schulungen bei ihnen internen Unternehmen die Möglichkeit so dar, dass sie sich spezifisch quasi schulen können. Aus Erfahrung kann ich einfach sagen, dass eben genau solche Schulungen dabei helfen können, Fähigkeiten und Wertigkeiten weiter auszubauen, zum Beispiel jetzt in diesem Sinne auch in Konfliktsituationen auszuarbeiten. Und vor allem Inhouse-Schulungen können dabei helfen, dass sie sich in einem Rahmen vom Unternehmen eigentlich zusammensetzen, sich diese Problematiken genauer beleuchten und entsprechend auch von einer neutralen externen Sicht, also einer anderen Person, das Ganze mal auch anders geschildert bekommen. Und dann auch sind diese externen Personen oftmals das Sprachrohr für das Ungehörte, was wichtig ist. Und man erarbeitet dann auch gemeinsam eine Lösung, um präventiv auch entgegenzuwirken oder gar Kollateralschaden zu vermeiden, aber auch die generellen Konfliktpotenziale aufzulösen. Zum Schluss möchte ich einfach hier abgerundet sagen, gehen Sie achtsam mit sich selbst und Ihren Mitarbeitenden um und stellen Sie sich Ihren eigenen Gefühlen und Ängsten. Schulen und sensibilisieren sich und Ihre Mitarbeitende, um für das Allgemeinwohl Ihrer wertvollsten Ressource in diesem Sinne, nämlich Ihren Mitarbeitenden, ein geschütztes Arbeitsumfeld zu bieten.
Ich danke dir, liebe Astrid. Wir sind jetzt beim Schluss angekommen, dass du diesen anderen Blickwinkel auf dieses Thema mit mir geworfen hast. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bei uns dabei waren. Und bis zum nächsten Mal bei Law on Air.
Mehr Informationen über unsere Speaker und CMS Schweiz finden Sie auf unserer Website cms.law. Abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie weiterhin mit uns informiert.